Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass du dabei bist. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega um den ehemaligen deutschen Skispringer und Bundespolizisten David Ziegel. Neben seinen Erfolgen als deutscher Meister, Juniorenweltmeister und Weltcupsieger ist er aufgrund von Verletzungen durch tiefe Sinnkrisen gegangen. Wie er den Weg aus diesen Krisen gefunden hat und was ihm Kraft gegeben hat, das erzählt er mir jetzt. Herzlich willkommen.
Danke.
Herr Ziegel, Sie haben uns im Vorfeld erzählt, dass Sie sich nicht trauen würden, vom 10-Meter-Brett zu springen im Schwimmbad. Wie passt das denn mit einer Profikarriere als Skispringer zusammen?
Ja, das ist richtig. Man würde meinen, wenn man von so einer großen Schanze runterspringt, dann würde man überall runterspringen. Es liegt aber einfach daran, ich habe früh genug mit dem Skispringen angefangen und dann ist da eine gewisse Routine drin. Sobald ich aber dann dieses bekannte Umfeld verlasse, sieht es wieder ganz neu aus.
Okay, wir wollen uns mal anschauen, wie so ein Sprung von der Schanze überhaupt aussieht. Das war aus dem Jahr 2018. Wie groß ist denn diese Schanze, die wir hier sehen?
Ja, auf der Schanze kann man so zwischen 120 bis 140 Meter springen. Das heißt, es ist schon ein Stück fortgeschrittener, dass man sich da runtertraut.
Was war so die größte Schanze, von der Sie gesprungen sind?
Die größte Schanze war eine Skiflugschanze. Mhm. Skifliegen fängt so etwa bei 180 Meter an. Es war in Oberstdorf, da bin ich 201 Meter geflogen.
Wow, wie verrückt muss man denn sein, wenn man sich da, ich sag mal, runterstürzt von so einer Schanze?
Ja, sehr. Also natürlich ist es definitiv nicht, dass man sagt, ja, aus Langeweile probiere ich das jetzt mal aus. Da muss schon eine Schraube irgendwie locker sein.
Wie lange sind Sie da in der Luft und was für eine Geschwindigkeit haben Sie da?
Normalerweise wird man bis zum Absprung so etwa 90 Kilometer pro Stunde schnell und im Flug wird man dann nochmal schneller durch das Fallen, durch das Gleiten bis zu 140 km/h. Und so zwischen Absprung und Landung ist man meistens dann so 7 oder 8 Sekunden in der Luft.
Wahnsinn. Sie kommen aus dem Schwarzwald. Sie haben mit 5 Jahren schon den ersten Skikurs gemacht, sind relativ schnell auch zum Skispringen gekommen. Was hat Sie denn daran fasziniert?
Ja, ich denke, in dem Alter, da war einfach die Freude an der Bewegung generell schon da. Ich habe einen Skikurs gemacht. Meine Eltern haben da sehr viel Wert drauf gelegt. Der Feldberg um die Ecke. Da ist es naheliegend, dass man dann auch Ski fahren lernt. Der Winter war dann aber zu Ende und meine Mama hat dann gesagt, hey, gegenüber von diesem Skihang ist eine Skisprungschanze, lass mal darüber stiefeln. Wahrscheinlich mit dem Hintergedanke, dass ich nicht mehr so quengelig da bin und wieder weiterfahren möchte. Und dann bin ich beim Skispringen hängen geblieben. Ja. Der Trainer hat uns eingeladen, es hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Und dann bin ich da so reingerutscht.
Okay. Sie haben Realschulabschluss gemacht und danach eine Ausbildung bei der Bundespolizei und sind aber auch für den Skisport freigestellt worden. Das ist so die Zeit, wo auch so die ersten Erfolge dann eingetreten sind im Skisport. Was hat Sie denn angetrieben, Ihren Fokus so auf den Skisport zu legen, auf die Skispringen?
Ja, es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich war sehr talentfrei bis zu einem gewissen Punkt. Und ich hatte aber wirklich einen tollen Trainer, der mich auch im Jugendalter da gefördert hat, der mir geholfen hat, diesen Sprung von Realschule zur Bundespolizei zu schaffen und dann auch da dran zu bleiben, gerade in den Zeiten, wo die sportlichen Erfolge noch nicht da waren. Und das hat mich bewegt, ja.
Wie hat es denn geschafft, Sie anzuspornen?
Ja, also es war so, ich habe in der Zeit eine Freundin gehabt, die war für mich alles. Die hat mich wirklich sehr bewegt, über die habe ich mich sehr viele Gedanken gemacht. Und die hat mich aber irgendwann vor die Wahl gestellt und hat dann gesagt, hey, wie sieht's denn bei dir aus? Entweder ich oder der Skisport, das Skispringen. Und das war für mich schon sehr herausfordernd. Und ich wollte dann auch aufhören in dieser Zeit mit dem Skispringen, habe soweit alles abgehakt gehabt. Und dieser Trainer hat dann aber doch mich auch herausgefordert mit der Frage so, hey, was passiert denn, wenn sie auch wegläuft? Wenn du jetzt mit dem Sport aufhörst und sie läuft dann in 2 Monate auch weg, dann stehst du mit leeren Händen da. Also verlass dich nicht auf andere Menschen, verlass dich auf dich selber und dann kommst du am besten da weiter.
Wenn Sie da so zurückblicken, ist es ein Moment, wo Sie dankbar dafür sind, dass der Trainer Ihnen das so mitgegeben hat?
Er hat mich auf jeden Fall davor bewahrt, dass ich alles da an diese Frau, an dieses Mädchen dahin hänge. Rückblickend würde ich auch sagen, das war keine wirkliche ehrliche Liebe, weil eine ehrliche Liebe, die erträgt alles, habe ich dann später gelernt. Aber Das waren Bedingungen setzen, das waren mach dies, mach das, mach jenes, und das ist keine wahre Liebe gewesen. Deswegen, er hat mich in dem Sinne schon bewahrt, da mich noch mehr in das Ganze reinzustürzen. Aber ich wurde dann im Laufe der Zeit auch eines Besseren belehrt.
Zu den Krisen kommen wir gleich noch. Erstmal zu Ihrem Durchbruch. Den hatten Sie mit 20 ungefähr. Genau, im Jahr 2016 sind Sie Deutscher Meister und Juniorenweltmeister geworden. Wie haben Sie das denn erlebt, diese Erfolge?
Toll. Also anders kann ich nicht viel dazu sagen. Ich war deutschlandweit zwischen Platz 10 und Platz 15 in meinem Jahrgang. So die ganze Kindheit und Jugend über von etwa 15, die am Start waren. Also das ist jetzt nicht irgendwie wow, toll, sondern ich war im letzten Drittel. Ich war immer der, der gratuliert hat, immer der, der zugeschaut hat, der mit applaudiert hat für andere. Und jetzt habe ich so mit die ersten Male so die Erfahrung gemacht, hey, die schauen alle auf mich, die jubeln mir zu, die kommen, um mir zu gratulieren. Ich muss irgendwie was großartig gemacht haben. Das war toll, das Gefühl, ja.
Es war Ihr Name und Ihr Gesicht natürlich auch in den Medien von einem Moment auf den anderen eigentlich. Wie haben Sie das selbst wahrgenommen? Wie hat sich das angefühlt für Sie?
Ja, erstmal komplett unvorbereitet. Also ich kann mich noch daran erinnern, das war, ich meine, es war auch im Jahr 2016, also gerade wo dieser Durchbruch war. Ich war das erste Mal bei einer Vierschanzentournee dabei, durfte so als erweitertes Startfeld vorne wegspringen. Habe es jetzt das erste Mal geschafft, unter die ersten 30 oder unter die ersten 50 zu springen, unter die ersten 30 zu springen, und war dann auf einmal total interessant für Medien, für Fernsehen. Ich weiß noch, ich stand da, die Reporterin vor mir, ich wusste nicht, wo schaue ich hin, was antworte ich? Antworte ich zu lang, zu wenig? Ich kannte mich gar nicht aus, dass da jetzt drei Kameras stehen und mich da jetzt von alle Winkel filmen und alles aufnehmen, ja.
Da hat sich auch niemand vorbereitet, dass das kommen kann.
Nein, also da war auch niemand vorbereitet, weil bis dahin war ich, ja, David, toll, du hast Spaß daran, du bleibst treu dem Sport, du bist da mit dabei, mit unterwegs, und du trainierst fleißig, und mehr war da nicht. Und jetzt auf einmal war so, oh, okay, aus dir kann wirklich was werden. Da sieht es aus, als wärst du ein ungeschliffener Diamant und nicht nur ein Kohlestück, ja.
Was hat sich für Sie persönlich verändert?
In dieser Zeit,
Ja, also
oder?
gerade durch den Erfolg, durch die Medien, das Interesse an Ihnen, was hat das mit Ihnen gemacht?
Es hat mir natürlich Bestätigung gegeben, extrem viel Identität. Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Alle interessieren sich für mich. Das heißt, ich muss ein super Kerl sein. Muss wohl, ja, ein paar Fehler mache ich vielleicht, aber die scheinen unwichtig zu sein. Aber sonst muss ich sehr attraktiv und interessant sein, ja.
Sehr. Haben sich durch die Erfolge auch für den Nationalkader qualifiziert. Jetzt wachen Sie eines Morgens auf und Ihr Sprunggelenk ist steif.
Ja.
Was ist da in Ihnen vorgegangen, als Sie das festgestellt haben?
Also ich habe nichts mehr verstanden. Ich habe überhaupt gar nichts mehr verstanden. Das war kein Unfall, nichts. Ich, gerade frisch gewordener deutscher Meister, in meinem Kopf war der nächste Audi und Milka kommt sowieso und Red Bull und wie sie alle heißen, die ganzen Sponsoren kommen und reißen sich jetzt da um mich, wie es weitergeht. Und ich stehe eines Morgens auf und merke, ich kann nicht mehr normal laufen. Ich habe Schmerzen im Sprunggelenk, ich weiß nicht, wo die herkommen. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe dann erstmal das Training natürlich an dem Tag abgesagt, habe unseren Physiotherapeut aufgesucht, gesagt, bitte guck, dass das wieder in Ordnung kommt, dass ich wieder weiter trainieren kann. Ja, und der hat mir dann erstmal Pause angeordnet. Eine Woche, aus der einen Woche sind 2 Wochen geworden, 3 Wochen. Irgendwann war der halbe Winter vorbei, bis dann irgendwann die Diagnose feststand, Arthrose. Es
Nochmal kurz, bevor wir über die Diagnose sprechen. Sie haben die ganze Zeit Sport gemacht vorher.
Ja.
Jetzt werden Sie plötzlich zu einer Trainingspause verdonnert.
Ja.
Sie haben gesagt, Sie haben sich mit dem Sport total identifiziert. Wie ging es Ihnen denn in der Zeit?
Ja, nicht gut, gar nicht gut. Also ich habe gemerkt, das, was mich davor angetrieben hat, dieser Liebeskummer von dieser ersten Beziehung, den Betäuben mit Sport und mehr Sport und noch mehr Sport und dieses nur auf mich verlassen, das hat mich so in eine Welt reingetrieben, wo ich dachte, ja, stimmt, ich habe alles in der Hand, es ist alles irgendwie kontrollierbar. Und auf einmal geht die Kontrolle komplett aus meinen Händen raus. Auf einmal merke ich, eigentlich habe ich Sand in der Hand, der mir nur so zwischen die Finger durchgeht und ich stehe mit leeren Händen da. Ich habe mich dann geflüchtet in eine Pornografie-Sucht, habe mich geflüchtet in eine Computerspielsucht und habe einfach versucht, meine Welt zu betäuben, zu verlassen in andere Welten, was aber nur kurzfristigen Erfolg war. Ich bin morgens aufgewacht, wollte mich nur noch mit diesen Themen beschäftigen. Die haben aber ab einem gewissen Punkt nicht mehr betäubt, nichts mehr gebracht. Und dann stand ich da oder lag da in meinem Bett. Ich mit mir selber.
Ja, Ihr Trainer hatte Ihnen ja gesagt, verlassen Sie sich auf sich selbst und auf den Sport.
In der Situation war ich verlassen. In der Situation war ich komplett verlassen. Und ich habe auch in der Situation nicht weiter gewusst, so, okay, was kann ich denn jetzt da noch mehr machen? Ich bin durch die Verletzung bin ich nach Hause gefesselt. Ich bin da in der Zeit gerade frisch umgezogen. Das heißt, da war wirklich dann auch ruhig, wenn ich nicht selber irgendwie mit mir selber geredet habe oder eine Musik angemacht habe. Sonst war da komplett ruhig. Ich wusste nicht, wo ich hin soll und wer mir da jetzt weiterhelfen könnte.
Sie haben dann auf dem Sofa liegend zugeschaut, wie Ihre Teamkollegen einen Erfolg nach dem anderen irgendwie abgesahnt haben. Mhm. Wie sehr hat das wehgetan in dem Moment?
Komplett. Also es war tatsächlich auch so, ich konnte Springen nicht angucken am Fernsehen. Das war unerträglich. Natürlich habe ich das mitbekommen, da ist einer Weltmeister geworden, Vierschanzentournee läuft so. Also ich habe das schon mitbekommen, aber ich habe versucht, soweit es geht, alles auszuschalten. Also kein Springen anschauen, jetzt da auch nicht extra nachfragen. Ich habe mich auch bei jedem Gespräch unwohl gefühlt, wo einer fragt, und wie geht's, deine Verletzung oder das alles. Ich habe mich konfrontiert gefühlt in der Situation, wo ich nur Ablenkung gesucht habe oder gewollt habe. Ja.
Haben Sie sich zurückgezogen vor anderen Menschen?
Ja, gerade in der ersten Zeit schon. Als ich dann aber gemerkt habe, jetzt langsam verliere ich meine Sprachfähigkeit, weil ich nur noch mit mir beschäftigt bin und Computerspielen und Bildschirmen von morgens bis abends, habe ich mir schon auch Gedanken gemacht, wie komme ich vielleicht in Kontakt mit anderen Menschen? Vielleicht stimmt es ja doch nicht so. Verlass dich nur auf dich und ignoriere alle Menschen um dich drumherum.
Mhm. Plötzlich stellt man das dann in Frage, ne? Was Sie da vorher gehört haben. Jetzt haben Sie gerade die Diagnose angesprochen. Nach 4 Monaten kam die Diagnose, Sie haben Arthrose. Jetzt ist Arthrose eine Erkrankung, die man eigentlich mit älteren Menschen in Verbindung bringt. Wie haben Sie denn auf die Diagnose reagiert?
Ja, ich war im ersten Moment natürlich auch erschüttert, so wie kann das sein, wo kommt das her, kann mir das wieder passieren und so weiter. Das Ganze wurde aber schnell in Luft aufgelöst, als dann reinkam, ja, mal gucken, wie man das überhaupt jetzt wieder behandeln kann und ob das überhaupt wieder dann weitergeht mit dem Sport. Das war für mich dann die präsentere Frage, oh nein, ohne Ende, ohne dass es weitergeht. Das wurde dann operiert. Für mich war in der Situation erstmal toll, okay, scheint vorwärts zu gehen, was zu passieren. Das Ende ist aber unbekannt. Ich weiß nicht, was rauskommt. Ich weiß nicht, wann es weitergeht und ob es weitergeht.
Sie haben sich sehr, wie soll ich sagen, in den Sport vorher gestürzt. Ne? Das war Ihr Leben, das war Ihre Identifikation. Jetzt haben Sie diese Verletzung, Sie sind zu Hause, Sie haben eine Operation und Sie wissen nicht, ob es überhaupt weitergeht und wann es weitergeht. Wie quälend war denn diese Unsicherheit?
Total. Also ich habe von Tag zu Tag gebannt, dass irgendwie jetzt ein Wunder, dass irgendwie was passiert und ich aufwache und merke, es war jetzt ein schlechter Traum und alles ist gut. Aber ja, also ich wusste nicht, wann es weitergeht und war dann froh, als ich dann die ersten Schritte wieder vorwärts gemacht habe, ja.
Wie würden Sie sagen, haben Sie es ausgehalten? Was würden Sie auch anderen Menschen raten in solchen Situationen?
Ja, also ich wurde in der Zeit von meiner Mutter kontaktiert. Die hat gesagt, hey, du bist alleine in deiner Wohnung, hast scheinbar keine Hobbys, nichts. Geh doch mal wieder zur Kirche. Mhm. Und für mich war Kirche als ein Kind, das in einem christlichen Elternhaus groß geworden ist, war ein verbrannter Begriff. Ich wollte nicht zur Kirche. Ich habe da meine Erfahrung gemacht, habe mich da bis dahin auch möglichst weit dann davon weggehalten und wollte nichts mehr damit zu tun haben. Und jetzt kommt sie mir mit, geh doch mal zur Kirche. Und dann dachte ich, ja, okay, sie hat mir dann nur den Rat gegeben, da gehen auch junge Leute hin. Das ist anders wie das, was du erlebt hast. Sie hat eine Freikirche damit gemeint. Mhm. Und dann habe ich mir das mal angeschaut. Und das war für mich dann wirklich was, wo mal ein anderes Thema auf den Tisch kommt, wo es mal um was anderes geht. Der Pastor, der damals gepredigt hat, hat sehr lebensnah gepredigt und ich habe auf einmal gedacht, so okay, das ist wirklich anders wie das, wie ich das eigentlich mal erlebt habe. War dann in einer guten Gemeinschaft drin, meine Frau kennengelernt. Wirklich auch junge Leute kennengelernt, mittlerweile verheiratet. Also ich habe mich irgendwie aufgehoben gefühlt in der Zeit und das auch unter Menschen, die mich nicht als Sportler kannten, sondern die mich so als David mal wieder gesehen haben. Ja.
Das war das, was Ihnen Kraft gegeben hat in der Zeit auch?
Ja, also sicher auch ein Stück weit Ablenkung, aber auch Kraft oder Ruhe, dieses mal über ein anderes Thema sprechen, sich damit beschäftigen und sich mal um die Themen kümmern, die jahrelang vernachlässigt wurden.
Was wurde vernachlässigt?
Also jetzt so Themen wie, hey, was für Werte hat man denn eigentlich so? Beziehung, wie verbringe ich denn meine Freizeit? Was mache ich denn außerhalb vom Sport noch gerne? Also die Sachen, die abseits vom Sport einfach auch noch existieren und da sind, die man als Profisportler aber nicht so gern wahrnehmen möchte. Ja.
Auf was sind Sie da gekommen?
Ja, also ich bin drauf gekommen, dass ich auf einmal mich in diese Frau, in dieses Mädel verliebt habe, das gar nicht zu meinem Stand so gepasst hat. Für mich war wichtig, wie stehe ich vor der Kamera da und wie werde ich gefördert in meinem Sport. Jetzt war auf einmal eine Frau da, die war natürlich attraktiv, aber ganz anders wie meine Vorstellungen, die ich ursprünglich mal hatte. Dann kam sie gar nicht aus dem Sport. Das heißt, die konnte gar nichts mit Sport auseinandersetzen. Warum muss der früher ins Bett? Warum achtet er auf seine Ernährung? Das waren für die alles Fremdbegriffe so. Mhm. Es war für mich einfach ja dann eine ganz neue Welt, wo da aufgegangen ist oder wo ich gemerkt habe, okay, da gibt es neben Sport so viel anderes Schönes, was man entdecken darf, wo man sich beschäftigen darf damit.
Was hat diese Welt Ihnen gegeben konkret?
Diese Welt,
die in Sie der jetzt Gemeinde, neu entdeckt haben?
Ja, Ruhe, Frieden, Sicherheit. Ich habe dann in der Zeit auch eine Begegnung dann nochmal mit Gott gehabt, wo er mir einen Auftrag gegeben hat, wo er mich nochmal persönlich angesprochen hat und gesagt hat, ich möchte nicht nur, dass du um die Welt fliegst und Ski springst, sondern ich möchte, dass du anderen Leuten auch erzählst, wie toll das ist, mit mir zu sein. Und was meine ich mit wie toll? Dass da einfach was ist, was Festes im Leben, das trotz Krisen, trotz allem hoch, tief und was da alles so kommt, irgendwie eine Sicherheit gibt. Mhm. Wo man dann einfach sich geborgen weiß, wo man weiß, wer man ist, wo man hingehört und wo es dann im Leben einfach auch weitergeht. Wo man eine Aufgabe hat, die mehr ist als Skier an die Beine schnallen und oben loszufahren.
Sie konnten nach 11 Monaten Pause wieder anfangen mit dem Skispringen und Sie waren noch erfolgreicher als vorher. Wie haben Sie denn das Comeback erlebt? War irgendwas anders für Sie auch in der Wahrnehmung?
Ja, ich habe gemerkt, dass ich sehr ruhig so in mir drin bin, dass ich gemerkt habe, dass ich deutlich weniger nervös vor Wettkämpfe bin oder vor irgendwas. Ich konnte es einfach so wahrnehmen, hey, ich bin bei diesem Wettbewerb, bei diesem Wettkampf, ich darf hier starten und die Zuschauer drumherum, die freuen sich mit Erfolge und mit allem mit. Wenn ich jetzt hier aber einen Sprung raushau, der einfach ja, viel zu früh lande, der einfach nicht funktioniert, dann geht die Welt nicht unter, sondern dann habe ich da mein Fundament gefunden. Dann habe ich da das gefunden, das mir meine Identität gibt. Und meine Identität ist nicht Olympiasieger und wenn ich dann wieder Letzter werde, dann bin ich wieder niemand, sondern dann ist es gleichbleibend. Ja.
Wir wollen uns nochmal einen Sprung anschauen von Ihnen aus dem Jahr 2018. Vielleicht können Sie uns da nochmal ein bisschen mitnehmen, wenn Sie da so runtergerast sind, die Schanze und in der Luft waren. Woran haben Sie gemerkt, ob der Sprung jetzt gut ist oder schlecht?
Ja, ganz normal beim auf dem Balken sitzen geht mir nur eine Sache normal durch den Kopf. So das ist eine Sache, die mein Trainer mir mitgegeben hat. Ich fahre los, mache den Absprung und im ersten Moment ist man wie in einem luftleeren Raum. Man schwebt irgendwie.
Das ist so dieser schwebende Moment jetzt quasi, den wir gerade gesehen haben.
Und dann im Laufe von dem Flug, ich würde mal sagen, so ab der Hälfte merkt man dann, okay, mir fehlt Geschwindigkeit, mir fehlt irgendwie Höhe. In diesem Sprung, die Landung kommt irgendwie viel zu schnell, viel zu nahe, dann merkt man, oh, jetzt wird es ein ganz schöner Kampf. Und wenn das aber bis dahin alles gepasst hat, wenn man da im richtigen Gleitwinkel ist, der Wind gut steht, das Material einfach für den Sprung alles irgendwie zusammenpasst, wie in einer Uhr drin, dann merkt man, man fängt an mit Schweben und irgendwie vergeht alles sehr, sehr langsam, die Luft steht still, die Erde geht eher weiter weg, wie dass sie näher kommt und man kann es genießen.
Aber das ist spannend, dass Sie sagen, das vergeht langsam. Sie haben gesagt, 7-8 Sekunden sind Sie da in der Luft. Und das ist für Sie in der Wahrnehmung langsam. Was ging Ihnen denn da durch den Kopf in der Zeit?
Ja, wenn es ein guter Sprung war, dann alles Mögliche genießen. Und wow, ich darf jetzt hier über diese Markierung springen. Ich darf weiterspringen wie die Springer vor mir. Das heißt, da wird jetzt wahrscheinlich dann eine 1 gehen. Jetzt mache ich noch eine gute Landung. Dann bin ich in Führung. Und dann kann ich mich schon darauf konzentrieren, wie ich jetzt heute jubel. Mit der rechten Hand, mit der linken Hand, mit beide Hände. Ja. Egal, ich kann einfach genießen und mich bejubeln lassen. Okay.
Hatten Sie da jemals Angst, dass Sie irgendwie, also vor dem Aufkommen, dass Sie irgendwie schlecht aufkommen oder sich verletzen können? Ist da irgendeine Angst dabei oder ist da die volle Sicherheit?
Normalerweise nicht, außer der Sprung geht zu weit. Mhm. Da gab es eine Situation dann 2019, um dort gleich weiter zu springen. Das hatte ich wahrscheinlich.
In Zakopane war das in Polen.
Den besten Sprung, den ich jemals hatte in Polen. Ich durfte beim Teamwettkampf mit der Nationalmannschaft mit um den Sieg kämpfen. Wir waren toll vorne. Ich habe gemerkt, der Sprung, der ist wieder super. Ich darf gleiten, darf fliegen, darf genießen und habe aber dann relativ schnell festgestellt, der Sprung geht viel zu weit. Bei einem Skisprung normalerweise wirkt so das Dreifache vom Körpergewicht. Also bei 60 Kilo, bei mir etwa, wirken 180 Kilo bei der Landung. Umso weiter der Sprung geht, umso mehr Kräfte wirken da. Dann sind es irgendwann 240, 300 Kilo und so weiter, bis die Gelenke nachgeben. Und ich habe gemerkt, der Sprung, der geht in so eine Richtung, wo das sehr schwierig wird zu stehen, weil zu hoch die Kräfte sind, die auf den Körper wirken. Und in dem Fall habe ich dann schon Respekt bekommen, ja.
Sie haben sich, also erstmal muss man sagen, das war der größte Erfolg auch Ihrer Karriere dort. Sie haben im Team den Weltcup geholt. Sie haben aber schon gemerkt beim Sprung, ne, dass irgendwas nicht stimmt, und Sie haben sich ja dann auch verletzt.
Ja.
Was ist da passiert?
Die Diagnose war, dein Knie, Totalschaden, ist kaputt. Den Knochen kann man noch behalten, aber den Rest ist eigentlich renovierungsbedürftig. Das Kreuzband vorne war kaputt, hinten war kaputt, die Bänder rechts, links, Knorpel, Meniskus, Kapsel. Es war alles kaputt. Also war ein kompletter Totalschaden. Die Ärzte waren auch erstmal natürlich mit einem Fragezeichen im Gesicht da, was können wir da jetzt machen? Bist jetzt nicht so alt, dass wir dich in den Rollstuhl setzen und sagen, ja, jetzt schiebt man dich halt da ein paar Mal über die Türschwelle, ist ja nicht mehr so lang. Sondern was machen wir da? Wie kriegen wir dich hin, dass du alltagstauglich wieder wirst? Ja. Nicht profisporttauglich, sondern alltagstauglich.
Jetzt haben Sie gerade so eine lange Pause gehabt, eine tiefe Sinnkrise gehabt, haben sich rausgekämpft, dann kommen die Erfolge und jetzt das.
Ja.
Was hat das Ihnen ausgelöst?
Ich habe mich in der Zeit deutlich geborgener gefühlt, weil ich einfach schon was gefunden hatte, womit ich mich identifizieren konnte. Das war größer als der nächste Olympiasieg oder der nächste Weltmeistertitel oder was für ein Sponsor da jetzt drauf ist, was das Bankkonto macht oder die Followerzahlen in Instagram und Facebook und so weiter. Ich hatte was mir da irgendwie Halt gibt, was mir ein Zuhause gibt, ja. Und das durfte ich in der Zeit dann auch erleben, dass ich jemand bin, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin, das Gott als Vater erkannt hat und entdeckt hat und dass ich mit dem gemeinsam Leben verbringen darf, ja.
Das heißt, Sie würden sagen, der Unterschied ist, dass Sie nicht in eine ganz so tiefe Krise gestürzt sind wie bei der ersten Verletzung?
Ja, genau. Also das war, ich muss nicht Ausweichstrategien suchen, was finde ich am Bildschirm für Ablenkung und für Zeugs, sondern ich konnte wieder mit anderen mitfiebern, konnte mich für die freuen, dass es bei denen gut läuft. Ich konnte mich Gesprächen stellen, in denen es darum geht, hey, wie geht's denn eigentlich dir gesundheitlich? Wann darfst du wieder auf die Schanze? Ach, so sieht es aus. Nicht ganz so einfach, nicht ganz so leicht. Dem durfte ich mich wieder stellen, ja.
Sie haben danach nochmal versucht, zurückzukommen, ein Comeback versucht. Es hat aber nicht so wirklich funktioniert. Wie schwer war das für Sie, das zu realisieren, zu akzeptieren?
Ja, ich hätte gern noch weitergemacht. 2023 war dann aber das Ende. Das heißt, ziemlich genau 4 Jahre nach der Knieverletzung durfte bis dahin kleinere Erfolge feiern. Das muss ich vielleicht dazu sagen. Ich war lang nicht mehr auf dem Niveau, wie ich es vor der Verletzung war. Das ist zweifelsfrei, steht es auch da. Ich war dann mehr in der zweiten Liga unterwegs, im Kontinentalcup. Da durfte ich ein paar Erfolge feiern. Ich hätte gern das Ganze natürlich weitergemacht, aber mit 27 war ich dann auch nicht mehr der Jüngste. Dann kam mein Arbeitgeber, oder der mich bis dahin auch bezahlt hat, die Bundespolizei dazu, die dann gesagt haben, hey, da drücken jetzt auch jüngere Sportler nach. Wie sieht's denn aus? Möchtest du das auf Spendenbasis weitermachen und bei uns kündigen oder reicht's jetzt? Passt jetzt soweit? Und ich habe dann gesagt, okay, ich bin verheiratet, ich trage da auch eine gewisse Verantwortung für die Familie. Auf Spendenbasis funktioniert ein Sport nicht, der zu 80% wahrscheinlich im Kopf passiert. Deswegen, ich lasse jetzt gut sein, ich höre auf und freue mich auf die kommenden Herausforderungen.
Ihr größter Traum wäre Olympia gewesen. Es ist nicht mehr dazu gekommen. Tut das noch weh heute?
Nee. Also für mich war das in Zakopan, das in Polen und auch die Verletzung davor, das waren schon erstmal was, wo natürlich verletzend war, wo kränkend war oder wo niederschmetternd war.
Ja.
In dieser Zeit habe ich doch aber auch meinen größten Erfolg gefeiert. Und zwar, dass ich Gott als Vater, als liebenden Vater erkennen durfte und dass ich den Glauben ganz neu entdecken durfte. Und das war was, das hat mir wahrscheinlich dann nach dem Karriereende auch wieder so viel Halt, so viel Identität gegeben, wo ich sage, was bringt es mir, wenn ich Olympia vielleicht gewonnen hätte und jetzt in so einer Krise bin wie bei meiner ersten Verletzung, wo ich nicht wusste, wo gehöre ich hin, es interessiert sich keiner für mich, wer bin ich denn überhaupt, mein Leben, okay, vielleicht geht es noch 50 Jahre weiter, aber was mache ich in der Zeit? Eigentlich habe ich doch alles geschafft, was ich schaffen möchte. Also dann wäre ich jetzt in dieser Krise, wo ich damals war. Mhm. Und das ist für mich einfach der größte Erfolg, den ich in dieser Zeit erleben durfte.
Mhm. Trotz dieser Wellenbewegung von großen Erfolgen zu tiefen Krisen, sagen Sie heute rückblickend, sind Sie dankbar dafür, höre ich so raus.
Ja, ja.
Auch für die Krisen.
Ja, sicher kann man auch andere Wege zu Gott finden. Es braucht nicht immer die Krise. Ich für mich war wahrscheinlich so stolz, so in meiner Welt, in meinen Grundsätzen gefangen, dass es genau diese Rückschläge gebraucht hat, um wieder offen zu werden für Neues, um das Ganze auch für mich selber zu hinterfragen.
Ja, mit welchen Blicken schauen Sie heute Skispringen an?
Ja, ich freue mich natürlich, wenn es bei den Deutschen läuft. Man misst sich ja auch immer irgendwie und kennt dann noch die meisten Namen, die jetzt gerade im Weltcup unterwegs sind. Und schaut dann einfach, hey, wo geht es bei denen Schritte vorwärts oder wie geht es Schritte zurück? Wo hakt es vielleicht ein bisschen? Ja.
Vielen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute für die Zukunft. Skispringer David Ziegel von Sprüngen, Stürzen und dem Weg aus der Krise. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.